D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Früher war alles anders. Ob es besser war, lässt sich nicht sagen, weil nicht vergleichbar. Aber eben anders war's. Das kennt auch noch Hans-Jürgen Bartsch. Bei meinen Großeltern war alles genau geregelt. Immer. Die hatten brav geheiratet und relativ viele Kinder. Jedenfalls mehr als die 1,4 im Schnitt pro Ehe, wie das heute der Fall ist. Und meine beiden Opas waren die Ernährer. Der eine, Franz, hatte das Geld als Lokomotivführer nach Hause zu bringen, der andere, Gustav, als Maurermeister. Und die beiden Omas, Angelika und Frieda, kümmerten sich um den Nachwuchs, also auch um meine späteren Eltern. Und die Omas sorgten dafür, dass die Opas was Warmes auf dem Tisch stehen hatten, wenn sie von der Schicht kamen. Berufstätig waren beide Omas nicht. Und wie sieht's bei euch heute aus?
Eine Person adoptiert ein Kind und ihr Ehepartner, Ehepartnerin oder eben Lebenspartner, Lebenspartnerin adoptiert das Kind dann danach, sodass es dann das gemeinsame Kind beider ist.
Das wäre ja auch naturgemäß möglich, dass ich mit ihm, also meinem Mann, glücklich verheiratet bin, aber ein Kind vom Nachbarn möchte, sag ich mal.
Ich habe doch den Verdacht, weil dieses Kind sieht mir nicht ähnlich, aber es sieht meinem Nachbarn ähnlich. Ich habe den Verdacht, dass dieses Kind nicht von mir stammt.
Aber dass er sagt, ich möchte, dass du ein Kind von mir bekommst, aber das soll von deiner Freundin sein, das wäre nicht möglich.
Sie erzählt weder dem B noch dem C, also weder ihrem Ehemann noch der Affäre, dass das Kind nicht von dem Ehemann abstammt.
Trauriger Spitzenreiter ist Berlin, wo jedes dritte Kind von Hartz IV abhängig ist. Und es führt dazu, dass viele Familien einfach darauf angewiesen sind, dass beide Eltern arbeiten.
Wir stellen uns eine Frau A vor, die ist mit einem Herrn B verheiratet, hat eine Affäre mit C, wird aus dieser Affäre schwanger.
Es führt dazu, dass im Alltag einfach überhaupt nichts mehr zusammenpasst.
Die klassische Ehe mit Ernährer und nicht berufstätiger Ehefrau ist heute nur noch eine Form des Zusammenlebens von vielen. Im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg zum Beispiel haben die Alleinerziehenden schon die Oberhand. Und daneben gibt's noch jede Menge anderer, moderner Familienformen. Die Ehe ist da schon in der Minderheit. Dr. Johanna Possinger vom Deutschen Jugendinstitut in München wird uns diese vielen Formen, die sie untersucht hat, auch das mit dem Prenzlberg, gleich noch näher vorstellen. Damit wir aber übersichtlich in das Thema einsteigen, habe ich eine gute Freundin gebeten, euch einmal zu erzählen, wie sie so lebt. Irene ist eine solche Alleinerziehende, was sie mal als gut, mal als weniger gut empfindet. Irgendwie aber doch eher gut, denn sie ist freiberufliche Journalistin und kann sich Beruf und Erziehung entsprechend sinnvoll einteilen, sagt sie, die Irene Geuer.
Ganz ehrlich gesagt habe ich es mir nicht gewünscht, alleinerziehende Mutter zu sein. Auch ich bin mit dem Ideal groß geworden, dass eine Familie aus Vater und Mutter besteht. Und früher in meiner Kindheit wurde über Scheidungen nur leise gesprochen. Oder wir Kinder wurden rausgeschickt, wenn ein Scheidungsfall aus der Nachbarschaft beim Kaffeeklatsch auf den Tisch kam. Ich habe mittlerweile gelernt, dass Liebe endlich sein kann. Schlimm?
Das sehe ich nicht so. Ich fände es doofer, wenn sie zusammen wohnen würden, weil dann würden sie sich streiten. Und es wäre einfach nicht schön. Ich finde es besser so.
Sagt meine 10-jährige Tochter. Einfach so und frei heraus. Als sie vor Monaten mit einer Freundin darüber sprach, dass sich deren Eltern auch trennen wollten, da sagte sie, das Schlimmste sei es nicht. Und das ist auch so für mich. Ja, es ist anstrengend. Viele Entscheidungen des Alltags treffe ich allein. Wenn es in der Schule drunter und drüber geht, zum Beispiel die Klasse meiner Tochter unruhig ist, meine Angst wächst, das Kind könnte nicht genug lernen, dann prasseln auf mich ganz viele Fragen ein. Aber das Leben hat mich seit der Geburt meiner Tochter auch gelehrt, dass Hilfe und Rat zu finden ist. Im Freundeskreis, bei anderen Eltern. Und ich habe festgestellt, dass viele das auch gar nicht mehr doof finden, wenn man alleinerziehend ist. Trotzdem bleibt natürlich der Alltag. Also Kind, Arbeiten, Schule, Freizeit, Tanzen, Flötenunterricht, Haushalt. Alles unter einen Hut, unter meinen zu bringen. Bei uns hilft der Opa. Familie ist auch im getrennten Zustand immer noch vorhanden, die eigene. Und wenn man Glück hat, dann ist sie zum Einsatz bereit.
Also, wenn meine Mutter arbeitet und ich schon frei habe, dann kommt der Opa mich von der Schule abholen und wir fahren zu uns nach Hause und ich mache Hausaufgaben und das ist sehr schön. Wir spielen Spiele und gucken Fernsehen.
Sagt meine Tochter und sie deutet mir an, ey, ich war noch nicht fertig.
Der Opa kann sehr gut kochen und wir spielen auch Fußball. Wir sprechen oft über die Nachrichten, was so passiert ist. Und er erzählt mir, wie es früher war, als er noch klein war.
Der Opa, immer da, wenn ich arbeiten muss und Amelie krank ist. Dann kommt er, egal wann. Und so jemand ist unheimlich wichtig. Eine Freundin von mir hat keine Eltern mehr. Sie hat eine ältere Dame in der Nachbarschaft gefunden. Und zwar dadurch, dass sie allen erzählt hat, dass sie Unterstützung braucht. Die gibt es tatsächlich noch. Manchmal muss man länger suchen. Aber man muss auf jeden Fall den Mund aufmachen. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Auch das habe ich gelernt. Manchmal muss ich meine Tochter zu einem Interviewtermin mitnehmen, weil die Welt ja nicht immer Rücksicht aufs Alleinerziehen nehmen und sich nach den Kindergarten- oder Schulzeiten richten kann. Und so war sie also einfach dabei, wenn ich zum Beispiel über Alkohol am Steuer recherchiert und mit Laborärzten über Promille und Folgen gesprochen habe. Die Mitarbeiter dort haben ihre Schreibtische durchwühlt und Süßigkeiten, Buntstifte, kleine Püppchen, Kaugummi und alles Mögliche zusammengetragen. Meine Tochter hat es genossen.
Schön, weil dann lerne ich auch etwas, treffe spannende Leute und kann auch schon mal etwas machen.
Die Pressesprecherin eines Spielekonzerns kam sogar abends zu mir nach Hause, damit ich sie interviewen konnte. Ich brauchte also nicht einmal mehr dem Opa Bescheid zu geben. Aber das sind, und das weiß ich, Glücksfälle. In der Rückschau hört sich das alles so einfach an. Aber allein diesen Abendtermin an meinem Küchentisch zu organisieren, hat viele, viele nervenaufreibende Telefonate gekostet. Immer unter dem Zeitdruck damals, dass gleich der Kindergarten schließt und ich es bis dahin geregelt haben musste. Und ein Glücksfall ist auch, sagt meine Tochter.
Meiner Mutter macht auch ihre Arbeit Spaß und das macht mich glücklich.
Das ist wichtig, denn sonst hält man den Stress kaum aus. Ich bin mitten in der Arbeit und aus der Schule kommt der Anruf, die Klasse hat Läuse, holen Sie bitte sofort Ihr Kind ab und untersuchen Sie den Kopf. Puh, da kann schon mal das Herz rasen und die Frage, wie kriege ich das jetzt noch alles hin, zu einem Monster werden. Kinder brauchen Zeit.
Ich gehe mit meiner Mama schwimmen, wir kochen zusammen, wir fahren Fahrrad, ich treffe Freundinnen, sie backt Kuchen. Alltag eben. Es ist schön, wenn sie da ist.
Ich habe auch gelernt, dass es unplanbar ist, wenn Kinder was auf dem Herzen haben. Plötzlich kommen sie und müssen ganz dringend was aus der vergangenen Woche erzählen. Ein Erlebnis, das sich in ihrer Seele hochgegraben hat, weil es unbeantwortete Fragen gibt. Wie jetzt der Flugzeugabsturz in den französischen Alpen.
Kannst du mir das erklären?
Auch wenn ich als Mutter nicht alles erklären kann, muss ich mir ad hoc die Zeit nehmen, in diesem Fall, meine Fassungslosigkeit zu erklären. Und dann gibt es die Wochen, da gehe ich an 3 Abenden um 8 mit meiner Tochter ins Bett, weil ich einfach platt bin. Auch deshalb, weil ich an den anderen Abenden noch am Schreibtisch sitze. Diesen Bericht, den ihr gerade hört, tippe ich an so einem Abend. Es ist 21.37 Uhr. Auch das kommt öfter vor. Ich bin Freiberuflerin und kann vieles von meiner Arbeit um meine Tochter herum organisieren. Also auch die Nacht nutzen. Das ist wieder Glück. Ich kenne so viele, die keine Gleitzeit am Arbeitsplatz haben, die nicht sagen können, jetzt mache ich frei, weil meine Tochter frei hat und hole die Buchhaltung am Abend nach. Das macht richtig Stress. Und da wünschte ich mir, dass dieses Schlagwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland noch mehr mit guten Inhalten gefüllt wird. Dann würden sich vielleicht auch für viele Frauen die Existenzsorgen verringern, weil sie nicht halbtags arbeiten müssten und kaum Geld zum Leben hätten. Und meine Tochter hat es eben angesprochen.
Meinst du die Hausaufgaben?
Genau die. Unsere Kinder müssen ja alle Abitur machen, glaubt man denen, die auf Leistung pochen. Also klar, auch das gehört dazu. Hefte durchgehen, Vokabeln abhören, Rechtschreibung üben. Ein Thema für sich, wenn man sieht, dass Kinder ja heute nach dem Hören schreiben lernen. Da braucht es viel, viel Geduld, wenn es darum geht, dass Hund nicht mit T geschrieben wird. So, und nach all dem fragt ihr euch möglicherweise, schaffe ich das überhaupt selbst, ein oder gar mehrere Kinder unter Umständen alleine großzuziehen, weil man ja nie wissen kann, wie lange eine Ehe dauert? Und ich sage, auch wenn es jetzt schon wieder richtig spät geworden ist am Schreibtisch, ja, Die Seele bleibt nicht auf der Strecke, wenn man alleinerziehend nicht als Belastung sieht, sondern als Aufgabe. Okay, die nicht leicht ist, aber machbar. Mit Hilfe, die es gibt. Schöne Abende mit Freunden, Wein und einem guten Essen lassen sich auch zu Hause organisieren. Mut. Auch den braucht es, um im richtigen Moment auch mal Nein zu sagen und wichtige Telefonate aufzuschieben, wenn Kind im Bett ist. Aber diese Anstrengung lohnt sich, weil da ist die Gewissheit, dass sich diese unerklärbar schöne Liebe so wunderbar anfühlt, die ihr mit einem Kind erfahren könnt.
Die Journalistin Irene Goyer mit ihren ganz subjektiven Eindrücken als Alleinerziehende. So, jetzt aber zur Wissenschaft zu Dr. Johanna Possinger. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Leiterin der Fachgruppe Familienpolitik und Familienförderung am Deutschen Jugendinstitut München. Und sie war die erste Rednerin auf der Fachtagung Wahlfamilien und Zwangsverwandtschaften, die am 13. November 2014 an der Frankfurt University of Applied Sciences stattgefunden hat. Der Form halber hier die drei Veranstalter: das Gender- und Frauenforschungszentrum der Hessischen Hochschulen, die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und das Cornelia-Goethe-Zentrum. So, und dort hat Dr. Possinger eingangs die Situation moderner Familienformen in Deutschland aus Forscherinnensicht geschildert. Ihr Thema: Familienwirklichkeiten. Situationen, Herausforderungen, Trends.
Ich bin gebeten worden, heute erstmal so einen Grundsatzvortrag über Familien zu halten. Da wird es jetzt weniger um Wahlfamilien und Zwangsverwandtschaften gehen, sondern erstmal den Kontext setzen, in dem Familien heute leben. Ich habe es so ein bisschen dreigeteilt. Ich werde zunächst auf den Wandel von Familie eingehen, inwiefern sich Familie in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat. Dann habe ich mir drei zentrale Herausforderungen ausgesucht, vor denen Familien heute stehen. Die werde ich dann im Einzelnen erläutern. Und ganz am Ende, und da wird die Zeit wahrscheinlich dann schon ein bisschen knapp sein, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen, werde ich noch einen Ausblick machen in der Form, die sich nämlich nach dieser Bestandsaufnahme dann meistens stellt. Was macht man denn da eigentlich? Also was kann man politisch tun, um die Situation von Familien zu verbessern? Aber legen wir gleich mal los mit dem Wandel von Familie, denn Familie hat sich in den letzten Jahrzehnten ganz tiefgreifend verändert. Und zwar haben wir es mit einer Abkehr vom sogenannten warm-traditionellen Familienmodell zu tun. Das ist ein Begriff, den die amerikanische Soziologin Ali Hochschild geprägt hat. Und mit warm-traditionell ist im Prinzip unsere ganz klassische Vorstellung von Familie gemeint. Also ein verheiratetes Ehepaar mit Kindern. Der traditionelle Aspekt daran ist, die Arbeitsteilung ist ganz klar geschlechtsspezifisch. Der Vater kümmert sich um den Gelderwerb, die Mutter, meist nicht erwerbstätig, kümmert sich um die Sorgearbeit. Und das ist eben auch der warme Aspekt an diesem Modell, dass es einen Elternteil gibt, der ausdrücklich auf diese Sorgearbeit für Kinder und auch für ältere Angehörige abgestellt ist. Dieses Modell begann aber in den letzten Jahrzehnten ganz stark zu bröckeln. Und das ist einmal darauf zurückzuführen, dass wir es mit einem historisch wirklich beispiellosen Bildungsaufstieg von Frauen zu tun haben, der eben dazu führt, dass Mädchen heute häufiger und auch besser Abitur machen als Jungs, dass sie sich häufiger für ein Studium entscheiden und dementsprechend auch das Auswirkungen auf die Erwerbstätigkeit auch von Frauen grundsätzlich hat. Das ist die eine Entwicklung. Und zum anderen hat sich neben diesem Bildungsaufstieg auch der Arbeitsmarkt ganz stark verändert. Denn wenn wir mal an die 50er Jahre denken, da war es total normal, dass Leute von Vollbeschäftigung ausgehen konnten. Arbeitslosigkeit war nicht so ein großes Thema. Und vor allem, es gab Stellen, die zeitlich unbefristet waren und existenzsichernde Gehälter verschafft haben. Und das hat sich ganz stark verändert. Weder ist Vollbeschäftigung noch entfristete Verträge von jungen Menschen heute eine Selbstverständlichkeit. Und es führt dazu, dass viele Familien einfach darauf angewiesen sind, dass beide Eltern arbeiten. Gleichzeitig, das wissen Sie alle, ging in den letzten Jahrzehnten auch ganz stark die Geburtenrate zurück. Im Moment liegen wir bei 1,4 Kindern pro Frau. Und dieser Geburtenrückgang liegt auch daran, dass Frauen heute später, zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben, Kinder bekommen, im Durchschnitt mit 29. Und es danach hinten raus einfach auch oftmals gar nicht mehr so viel Zeit gibt, noch viele Kinder zu bekommen. Also der Geburtenrückgang ist vor allem durch einen Rückgang der sogenannten Mehrkindfamilien begründet. Also das sind Familien mit 3 und mehr Kindern. Wenn man die Presse zum Geburtenrückgang liest, ist eigentlich der Tenor immer gleich. Die Akademikerinnen sind schuld. Interessanter finde ich aber immer die männlichen Akademiker und die sind total unterforscht. Und es gibt aber ganz starke Hinweise darauf, dass die auch einen gehörigen Anteil zum Geburtenrückgang beizutragen haben. Biologisch liegt die Sache klar auf der Hand, soziologisch oftmals aber nicht so. Es gab Zahlen, die sind aber schon 10 Jahre alt, im Moment werden neu erhoben, nach der eben auch ein Drittel der 45-jährigen Akademiker kinderlos sind. Und wir ganz klar sagen können, dass anscheinend für männliche Akademiker, gerade für die sogenannten High Potentials, die auf einem globalisierten Arbeitsmarkt sehr erfolgreich sind, Familie heute oft auch gar keine attraktive Option mehr ist. Also das ist auch ein Bereich, in den wir viel stärker schauen müssen, wenn wir über Geburtenrückgang reden. Zurückgegangen sind auch die Eheschließungen. Scheidungsraten stagnieren bundesweit so ungefähr bei 35%, aber in großen Städten häufig liegen die auch bei 50%. Und das hat zur Folge für Kinder, dass Kinder zunehmend weniger in Ehen geboren werden, die dann eben auch ein Leben lang halten und Familie vielfältiger wird. Die absolute Zahl von Familien in Deutschland, das waren 2012 rund 8 Millionen Familien mit Kindern unter 18. Und Sie sehen, dass 70% dieser Kinder noch in Ehepaaren aufwachsen. Die Zahl ist aber nach unten gegangen, wenn wir das mit 1996 vergleichen, da waren es noch über 80%. Und stattdessen sind hier die Lebensgemeinschaften angestiegen von 4,8% im Jahr 1996 auf knapp 10% im Jahr 2012. Und unter die Lebensgemeinschaften werden gewöhnlich die nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften gefasst und auch die sogenannten Regenbogenfamilien, also die gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, wobei die interessanterweise von den absoluten Zahlen her wirklich gering sind. Das sind nämlich 5.000 Familien in Deutschland, werden statistisch als Regenbogenfamilien erfasst. Sehr spannend und stark zugenommen haben auch die Alleinerziehenden. Der Anteil von Alleinerziehenden liegt bei knapp 20%. Wir haben aber Großstädte in Deutschland, wo der Durchschnitt bei 30% von Familien liegt, die Einelternfamilien sind. In manchen Bezirken, Prenzlauer Berg zum Beispiel, das denkt man immer gar nicht, hat man immer so ein heiles Familienidyll vor Augen, sind 50% der Familien Einelternfamilien. Also eine ganze Menge. Und die Alleinerziehenden sind vor allem Mütter. Also der Anteil der Väter liegt bei 2%, sind vor allem Mütter. Vor allem in den neuen Bundesländern werden über 60% der Kinder tatsächlich in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften geboren. Das gilt vor allem für die ersten Kinder. Und das ist interessant, denn das heißt nicht unbedingt, dass die Ehe als Institution ausstirbt, sondern dass sie häufig zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Also die Nicht-Ehelichkeit ist häufig eine Vorstufe von der Ehe. Das sehen wir daran, dass die zweitgeborenen Kinder nur noch zu einem Viertel in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften geboren werden. Also häufig folgt dem noch eine Eheschließung. Aber für Kinder ist es zunehmend normal, unehelich geboren zu werden, dann eventuell die Hochzeit der eigenen Eltern mitzuerleben. Dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir uns die Scheidungsraten vor Augen führen, auch die Trennung der Eltern mitzuerleben. Ein paar Jahre bei einem alleinerziehenden Elternteil zu wohnen oder bei beiden Eltern gleichzeitig, aber eben getrennt. Und zu einem späteren Zeitpunkt dann eine neue Familie, in einer Stieffamilie groß zu werden, wenn ein Elternteil einen neuen Partner gefunden hat und dort vielleicht auch Geschwister aus einer anderen Beziehung vorhanden sind. Also auch aus Kindersicht gedacht wird Familie bunter. Bunter wird es auch bezüglich der Familien mit Migrationshintergrund. Und hier ist vor allem spannend, dass sich das vor allem bei den kleinen Kindern deutlich zeigt. Also wir haben bei den 14- bis 18-Jährigen sind es 27% der Kinder in Familien mit Migrationshintergrund. Und gerade bei den U3-Kindern haben wir 35% der Kinder, die einen Migrationshintergrund haben. Das ist also eine ganz schöne Menge. Und das ist ganz spannend, weil die selten einen Kita-Platz besuchen, also die unter 3-Jährigen. Dazu sage ich später nochmal was. Bunter wird es auch im Geschlechterverhältnis. Wir haben es, wie gesagt, mit einem starken Rückgang dieses warm traditionellen Familienmodells zu tun. Also wir haben weniger Alleinverdienerfamilien und stattdessen sind heute beide Eltern erwerbstätig, wenn auch die Mütter meist in Teilzeit. Und wir haben den einen Trend, nämlich einen Anstieg von den sogenannten Familienernährerinnen. Das sind Mütter, die den Hauptbestandteil des Familieneinkommens erwirtschaften. Das sind also Ehepaare oder Paare, wo die Frau mehr verdient als der Mann. Und aber auch alleinerziehenden Familien, wo auch Frauen Familienernährerinnen sind. Der Anteil der Familienernährerinnen liegt bei 19% von den Familien in Deutschland. Und es ist ganz stark davon auszugehen, dass dieser Anteil steigen wird. Wir sehen es zum Beispiel in den USA. Dort gibt es in bestimmten Ballungsräumen fast 50% der Familien, denen eine Familienernährerin vorsteht. Also das ist ein ganz starker Trend, den wir auch weiter beobachten werden. Gleichzeitig tut sich bei den Männern auch einiges, denn die Väter lehnen es zunehmend ab, nur finanzielle Ernährer ihrer Familie zu sein und wünschen sich auch eben also die Karriere, möglichst noch die coole Karriere mit Sonnenbrille, auch mit der Fürsorgearbeit für ihre Kinder kombinieren zu können. Also wir haben hier nochmal stark ein Leitbild, was in Richtung neue aktive Vaterschaft geht. Und auch wenn sich dieses Leitbild in der Praxis ganz oft bricht, wozu ich auch noch mal was sage dann, aber allein, dass wir dieses Leitbild haben, das ist schon ein ganz beachtenswerter Wandel, der die heutige Vätergeneration absolut von der auch ihrer Eltern beispielsweise unterscheidet, von der Einstellung her. Hier geht es jetzt eben auch noch mal um die These, dass das Ernährermodell zunehmend weniger ist und hier sieht man ganz spannende Ost-West-Unterschiede. Also, das sind die traditionellen Familien, wo der Vater in Vollzeit arbeitet und die Mutter nicht erwerbstätig ist. Und da sehen wir, in beiden Ost-West-Bundesländern ist das ganz stark auf dem Rückzug. Am häufigsten im Westen ist das sogenannte modernisierte Modell. Also der Vater arbeitet in Vollzeit und die Mutter in Teilzeit. Das ist das Gros hier in westlichen Bundesländern. In den neuen Bundesländern macht es ein Drittel aus. Ganz spannend sind aber die egalitären Modelle, das heißt beide Eltern arbeiten in Vollzeit und hier sehen wir gravierende Ost-West-Unterschiede. Also nur 12% der Familien in Westdeutschland sind Familien, in denen beide Eltern nach der Geburt eines Kindes in Vollzeit arbeiten. In den neuen Bundesländern ist das aber die Mehrheit. Ich komme zum zweiten Teil. Und zwar möchte ich jetzt auf zentrale Herausforderungen eingehen, mit denen Familien heute konfrontiert sind. Die erste Herausforderung, ja, ist eine zunehmende soziale Ungleichheit von Familien, also das Problem von Kindern und Familienarmut. Wir haben es heute ganz generell mit auseinanderdriftenden Lebenslagen zu tun. Mehrere Studien der letzten Jahre zeigen eine wachsende Einkommensungleichheit zwischen den Schichten. Die Mittelschicht steht zunehmend unter Druck, ihren Lebensstandard zu halten und sie wird auch prozentual kleiner. Noch in den 90er Jahren bestand die Mittelschicht oder konnten 2/3 der Bevölkerung der Mittelschicht zugeordnet werden. Heute sind es rund 55%, also das ist ein Trend nach unten. Und was ich immer ganz anschaulich finde, das muss ich aber ablesen, weil es kompliziert ist, also das reichste Zehntel der Haushalte verfügt über mehr als die Hälfte des gesamten Privatvermögens der Bundesrepublik, während die untersten 5/10 aller Haushalte zusammen gerade mal 1% des Privatvermögens haben. Also wir haben eine ganz starke Polarisierung von Einkommen. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich doch da sehr stark. Und das betrifft in besonderem Maße Familien und ganz besonders gefährdet von relativer Armut, also in Deutschland sprechen wir eigentlich selten von absoluter Armut, sondern von relativer Armut, sind Familien eben, wo Alleinerziehende gibt, hier hohes Armutsrisiko von über 40%, kinderreiche Familien, also 3 Kinder und mehr und Familien mit Migrationshintergrund. Also allein der Status Migrationshintergrund, 30% auch erhöht das Armutsrisiko. Und man sieht das natürlich immer ganz gut auch an den Hartz-IV-Zahlen. Und wir haben bei den Hartz-IV-Zahlen ein ganz starkes Nord-Süd-Gefälle. Der Anteil der Kinder, die unter 15 Jahre alt sind und im SGB-II-Bezug, also Hartz-IV, beziehen. Und trauriger Spitzenreiter ist Berlin, wo jedes dritte Kind, das muss man sich mal vorstellen, von Hartz-IV abhängig ist. Wohingegen Baden-Württemberg, Bayern ist das ganz, ganz gering, dieser Anteil. Und hochproblematisch von der Armut von Kindern, und da wundere ich mich immer, dass in der Presse ist immer so das Gespenst die Altersarmut, und ja, auch Altersarmut ist ein gravierendes Problem, aber wir wissen, dass die Armut von Kindern, also wenn Kinder in der Kindheit Armut erleben, zieht sich das oft durch deren ganzen Lebensverlauf hindurch. Das hat gesellschaftlich gesehen viel dramatischere Auswirkungen als die Altersarmut, denn wir wissen, dass ihnen der soziale Aufstieg nur ganz selten gelingt, dass es vor allem in Deutschland schwierig ist, wenn man mal lange Phasen von Armut erlebt hat, aufzusteigen, und dass Armut häufig von Generation zu Generation dann auch vererbt wird. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, man sieht das auch schon im Bereich der frühkindlichen Bildung. Also wir haben einen kleinen Anteil von Migrantenkindern, die Kitas besuchen, also Institutionen der frühkindlichen Bildung. Bis auf Berlin und vielleicht Hamburg haben eigentlich die meisten Bundesländer nur Quoten von unter 20% der Migrantenkinder, die eine Kita besuchen. Und das ist natürlich dann dramatisch. Gerade wenn Deutsch zu Hause nicht gesprochen wird, haben diese Kinder dann oft defizitäre Sprachkenntnisse, wenn sie in die Schule kommen. Und das ist ein Rückstand, den sie häufig nicht mehr aufholen können. Außerdem wissen wir, dass Bewertungen von Lehrern natürlich auch einen großen Einfluss auf den schulischen und den Bildungserfolg von Kindern haben und gerade Kinder aus sozial schwachen Familien häufig schlechte Noten bekommen und ihnen seltener auch eine Empfehlung fürs Gymnasium gegeben wird. Und hier entsteht eben oft ein Teufelskreis, den die Kinder dann aus eigener Kraft häufig nur schwer durchbrechen können, wenn sie einmal in dieser sozialen Ungleichheitsspirale drin sind. So, die zweite Herausforderung, auf die ich eingehen möchte, ist das noch immer in Deutschland eigentlich ungeklärte Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da sind ja in den letzten Monaten, ich weiß nicht, ob Sie das in der Presse verfolgt haben, gab es eine ganze Reihe von Zeitschriftenartikeln, Zeitungsartikeln und auch Büchern, die so vom Mythos Vereinbarkeit sprechen, und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine große Lüge. Und tatsächlich muss man hinterfragen, ob es in Deutschland die Vereinbarkeit von Familie und Beruf überhaupt so gibt, wie wir uns das vorstellen. Und ich möchte es an ein paar Zahlen festmachen. Grundsätzlich ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch immer ein Problem, das vor allem auf den Schultern von Frauen lastet. Diese Zahl finde ich immer ganz anschaulich. 70% der Mütter sagen, dass sie die anfallende Haus- und Familienarbeit alleine oder weitgehend alleine erledigen. Und das sind nicht Hausfrauen, die das sagen. Das sind Mütter, die zum Teil Vollzeit erwerbstätig sind und die jetzt erst befragt wurden. Also das finde ich immer beachtlich, weil man ja meint, hätte sich schon mehr verändert. Deswegen ist es auch nicht so verwunderlich, dass 85% der Mütter, die in Vollzeit erwerbstätig sind, sagen, sie haben eigentlich jeden Tag Zeitkonflikte, also sie wissen überhaupt nicht, wie sie mit ihrer Zeit zurechtkommen sollen, und sich auch über die Hälfte der Mütter an ganz normalen Arbeitstagen müde, matt und erschöpft fühlen. Also wir haben hier ganz starke Erschöpfungszustände von Müttern. Ähnlich sieht es auch in der Pflege aus, also wenn wir nicht nur an den Anfang von Leben, sondern auch ans Ende von Leben denken, geht es ja bei der Sorgetätigkeit auch immer um die Pflege von älteren und unterstützungsbedürftigen Angehörigen. Und auch hier sind es vor allem Frauen, die die ambulante Pflege von Angehörigen leisten. Und hier kommt erschwerend hinzu, dass Familien immer seltener am gleichen Ort leben. Also Familie wird zunehmend multilokal. Der Anteil der Familien, die in der gleichen Nachbarschaft leben, sinkt, auch am gleichen Ort sinkt, und stattdessen wächst der Anteil derer, die 2 Stunden entfernt oder noch weiter weg leben. Also Familie findet immer weniger am gleichen Ort statt, sie wird multilokal, und diese Multilokalität ist einmal beruflich bedingt, also jemand kriegt irgendwo anders eine Stelle und pendelt dorthin oder zieht dorthin, oder sie ist natürlich auch trennungsbedingt. Aber sie ist grundsätzlich für Familien, die Sorgebeziehungen über Distanzen hinweg organisieren müssen, sei das jetzt für ältere Angehörige, die eben woanders leben als die Familie selbst, oder für Kinder, eine ganz große Herausforderung. Ja, kommen wir kurz zu den Vätern. Also wie gesagt, die Hauptlast der tatsächlichen Sorgearbeit liegt noch immer bei den Müttern. Wir sehen aber bei den Vätern eben einen ganz starken Willen, vor allem was die Kinderfürsorge angeht, hier sich aktiver einzubringen. Also 90% wollen aktive Betreuer und Erzieher ihrer Kinder sein und sich nicht nur auf das finanzielle Brotverdienen beschränken. Und wir sehen das zum Beispiel auch bei den Quoten von Vätern, die in Elternzeit gehen. Also das ist ja eine riesen Erfolgsgeschichte, das Elterngeld, das 2007 eingeführt wurde. Das machen mittlerweile fast 30% der Väter in Deutschland bundesweit. In manchen Landkreisen ist es sogar jeder zweite Vater. Es hätte bei der Einführung des Elterngelds niemand gedacht, dass das mal so hoch gehen würde. Trotzdem zeigen die Zahlen auch eine Widersprüchlichkeit, denn die meisten Väter gehen nur für 2 Monate in Elternzeit. Und 70% der Väter immerhin auch gar nicht. Und an der eigentlichen Arbeitsteilung ändert sich auch ganz wenig. Und das sehen wir auch daran, dass Väter nach der Geburt eines Kindes sogar mehr Zeit am Arbeitsplatz verbringen als davor. Und jeder dritte Vater mehr als 45 Stunden die Woche arbeitet. Und grundsätzlich die Elternzeit von vielen auch so als Karrierekiller gesehen wird. Das mache ich nicht, da habe ich berufliche Nachteile. Also bei Vätern sehen wir ganz klar eine Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und diese Lücke führt dazu, dass es im Alltag vor allem die Frauen sind, die beruflich zurückstecken und auf Teilzeit reduzieren. Also die meisten Mütter kehren nach der Geburt eines Kindes nur in Teilzeit in ihren Beruf zurück und interessanterweise auch nur dann, wenn die Kinder schon älter sind. Also auch Mütter mit Kindern von 10 bis 14 Jahren oder 15 plus arbeiten zu 70% bzw. 60% in Teilzeit. Also wir haben hohe, hohe Teilzeitquoten und häufig ist Teilzeit auch nicht vollzeitnahe Teilzeit. Also nicht 30 Wochenstunden und mehr, sondern hier geht es häufig um halbe Stellen, 20 Stunden die Woche und weniger. Also das ist oft geringe Teilzeit. Die Teilzeitquoten von Vätern fallen hingegen kaum ins Gewicht. Die sind ganz, ganz, ganz gering. Also maximal 6% der Väter und auch nur bei den kleinen Kindern. Ja, es ist aber auch viel zu kurz gegriffen zu sagen, naja, jetzt müssen die Väter mal mehr ran, jetzt müssen wir die mehr in die Verantwortung nehmen, denn es ist grundsätzlich für beide Geschlechter wahnsinnig schwierig, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren und das liegt in einem Prozess, den man doppelte Entgrenzung nennt. Was heißt das? So, der eine Teil der doppelten Entgrenzung, die eine Säule, ist eine Entgrenzung von Erwerbsarbeitszeiten. Das heißt, Arbeitszeiten sind zunehmend entgrenzt. Sie finden nicht mehr nur zwischen 9 und 17 Uhr statt, montags bis freitags, sondern immer mehr Mütter und Väter müssen regelmäßig, also wirklich 2 Sonntage die Woche oder Samstage, regelmäßig sonn- und feiertags arbeiten. Das ist insofern interessant, als dass häufig davon ausgegangen wird, dass Mütter, wenn überhaupt, eben montags bis freitags vormittags arbeiten und am nachmittags den Kindern zur Verfügung stehen. Und dass es aber überhaupt nicht der Fall ist, weil eben wahnsinnig viele Frauen im Dienstleistungsgewerbe, Einzelhandel etc. tätig ist, wo einfach Wochenendarbeit an der Tagesordnung ist und wir aber ein Betreuungssystem haben, was überhaupt nicht auf diese veränderten Arbeitszeiten von Eltern eingeht. Neben der zeitlichen Lage von Arbeitszeiten hat sich aber auch die Qualität von Arbeit verändert. Denn Arbeit wird zunehmend verdichtet empfunden und auch als zunehmend beschleunigt empfunden. Wir haben in der Wirtschaft, aber auch im öffentlichen Bereich, auch der ist davon nicht ausgenommen, einen steigenden Druck auf Beschäftigte, möglichst viel zu leisten, möglichst mobil zu sein und flexibel, jederzeit erreichbar zu sein. Und das ist ein Anspruch, dem Menschen mit Sorgeverantwortung häufig gar nicht gerecht werden können. Hinzu kommt dann auch, dass in vielen Unternehmen, und auch da gibt es ganz spannende Untersuchungen, es vielleicht noch für Mütter in Ordnung ist, auf Teilzeit zu reduzieren oder längere Elternzeiten zu nutzen. Aber wenn Väter das beantragen, stoßen sie dann doch auf große Irritationen, weil wir ganz ausgeprägte Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit haben, und zwar sehr traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Also von Vätern wird noch im stärkeren Maße erwartet, dass sie ständig in Vollzeit arbeiten, dass sie immer erreichbar sind, dass sie Karriere machen wollen. Und das führt dazu, dass Väter, die auf Teilzeit reduzieren wollen oder mal eine längere Auszeit für die Familie haben wollen, einmal Gefahr laufen, als unproduktiv gesehen zu werden. Und zum anderen, und das ist eben der Unterschied zu den Müttern, auch Gefahr laufen, als unmännlich gesehen zu werden, weil Männlichkeit und Vollzeiterwerbstätigkeit ganz stark aneinander gekoppelt sind. Und diese beiden Strukturen, also einmal der Arbeitsmarkt, der sich stark verändert und immer weiter entgrenzt wird, was Zeiten, Orte etc. Verfügbarkeit angeht. Und zum anderen die Veränderung der Familie, die ich anfangs geschildert habe, also Vielfalt von Familientrennung, Vereinbarkeitsprobleme. Das führt dazu, dass im Alltag einfach überhaupt nichts mehr zusammenpasst. Also Eltern versuchen in der Regel die Anforderungen eines sehr fordernden Arbeitsmarktes mit den Anforderungen ihres ebenfalls sehr fordernden Familienlebens unter einen Hut zu bringen. Denken Sie auch allein daran, dass im Bereich des Familienlebens auch die Bildungsanforderungen wahnsinnig gestiegen sind an Eltern. Also es geht nicht darum, einfach nur Kinder irgendwie groß zu ziehen, sondern Kinder müssen von klein auf möglichst optimal gefördert werden, Baby-Yoga bekommen, frühkindliche musikalische Erziehung, am besten schon irgendwie Mandarin in der Kita. Also das ist ein ganz starker Trend, den wir sehen, dieser Bildungshype. Und auch der setzt Eltern wahnsinnig unter Druck und kostet im Alltag vor allem auch wahnsinnig viel Zeit. Und diese beiden Entwicklungen, die treffen eben im Alltag aufeinander. Beide Bereiche, Arbeit und Familie, konkurrieren um die Zeit, die Energie und auch eben die Fürsorge, wenn man so will, der Familienmitglieder. Denn interessanterweise sind es häufig nicht nur die leiblichen Kinder, die nach Fürsorge schreien, sondern im betrieblichen Kontext auch der Chef, der so den Mitarbeitern sagt, du musst jetzt aber hier für mich oder dieses Projekt da sein, oder Kunden, die erwarten, dass man immer für sie da ist. Also wir haben hier auch so eine Art von Fürsorgekonkurrenz zwischen beiden Lebensbereichen. Und das ist eine Konkurrenz, die im Alltag dazu führt, dass die Eltern häufig gar nicht wissen, wie sie es irgendwie hinkriegen sollen und deswegen sagen, okay, ein Elternteil, die Mutter, steckt jetzt beruflich zurück und reduziert auf Teilzeit. Abgesehen davon, dass beide Geschlechter stark unter Zeitnot, Überforderung und Erschöpfung leiden. Und um noch einen draufzusetzen, haben wir auch noch wunderbare Leitbilder, die auch das Familienleben prägen und auch ganz starke gesellschaftliche Erwartungen an Eltern formulieren. Denn ganz viele Mütter, also wir sehen es vor allem bei den jungen Frauen, haben ganz, ganz hohe Erwartungen an ihre Mutterschaft und erwarten eben von sich selber, dass sie nach der Geburt eines Kindes erfolgreich weiter berufstätig sind, dass der Beruf natürlich anspruchsvoll ist, dass sie diesen aber mit ihrem fantastischen Organisationstalent gut mit mehreren Kindern unter einen Hut kriegen und dass sie es dann noch mit Leichtigkeit hinbekommen, irgendwie sexy für den Partner zu bleiben. Also wir haben ganz starkes Leitbild der berufstätigen Supermom, wenn man so will. Und das setzt Frauen heute wahnsinnig unter Druck. Und hinzu kommt, dass wir gleichzeitig aber noch ein ganz starkes Leitbild der guten, klassischen Mutter haben. Also die zwar berufstätig sein darf, aber nur solange ihre Hauptaufgabe, die Familie, darunter nicht zu leiden hat. Dazu auch eine Zahl: Nach einer aktuellen Umfrage des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung sind 80% der Deutschen der Meinung, Mütter sollten nachmittags Zeit für ihre Kinder haben, um denen beim Lernen zu helfen. Also 80% sind der Meinung, dass es fast schon an Kindesvernachlässigung grenzt, wenn man als Frau nachmittags nicht der Familie zur Verfügung steht. Und wie soll sich das mit einem erfolgreichen Beruf und einer Karriere vereinbaren lassen? Widersprüche haben wir aber auch bei den Vätern. Wie schon gesagt, haben ganz viele Väter den Anspruch, heute neue Väter zu sein. Sie wollen in beiden Bereichen, im Beruf und Familie, ihr Bestes geben. Und gleichzeitig wird von Männern auch immer noch sehr stark erwartet, dass sie erfolgreich Karriere machen und dass sie bitte auch möglichst viel Geld für die Familie verdienen. Und auch hier sehen wir, sind einfach strukturelle Unvereinbarkeiten schon im Leitbild angelegt. Und diese Leitbilder sind eben nicht nur widersprüchlich, sondern sie setzen auch Eltern im Alltag unter großen Druck. Denn wie Eltern es machen, sie machen es eigentlich falsch, weil diesem Leitbild können sie gar nicht gerecht werden. In der Konsequenz sehen wir bei Familien heute einen ganz großen Zeitdruck und sie sind sehr unzufrieden mit der Zeit, die ihnen bleibt. Mütter leiden vor allem unter zu wenig Zeit für die Partnerschaft, Freizeit und zu wenig Zeit für Freunde. Bei den Kindern sind die meisten Mütter eigentlich zufrieden, also dann haben sie eigentlich ausreichend Zeit für die Kinder. Bei den Vätern ist es umgekehrt, die sagen, sie haben vor allem zu wenig Zeit für die Kinder. Partnerschaft, ja, könnte auch besser sein, aber auch zu wenig persönliche Freizeit und zu wenig Zeit für Freunde. Und das führt in der Konsequenz dazu, dass Familie heute so einem komplexen Managementprojekt oft gleicht. Jeder Tag muss geplant werden, wer wann die Kinder abholt, sie von wo, von der Kita zum Musikunterricht bringt, zum Sportunterricht dann wieder abholt, wer wie wann die Einkäufe erledigt etc. Also es ist so ein Managementprojekt, da greifen viele Familien dann ganz gezielt auf die Strategie zurück, den Familienalltag nach betrieblichem Vorbild zu gestalten. Also man nennt das auch Verbetrieblichung von Familie. Das heißt, man überträgt so ein bisschen die Projektlogik, die man aus dem Joballtag kennt, in Zeitfenstern zu denken und Zeiteinheiten versucht man auf die Familie zu übertragen. Also man schafft ganz bewusst Zeitfenster und da fällt dann häufig der Begriff der Quality Time, der Qualitätszeit. Also viele Eltern sagen, na, ich habe untertags einfach nicht viel Zeit für meine Kinder, aber jeden Abend haben wir 2 Stunden Quality Time, wo dann ganz intensiv gekuschelt, gespielt, bespaßt, was auch immer wird. Das Problem ist aber bei dieser Quality Time, dass da die Kinder oft überhaupt nicht mitmachen, weil deren Bedürfnisse richten sich nicht nach der Uhr und die wollen dann kuscheln, wenn sie kuscheln wollen und nicht abwarten, ob es schon das Quality-Time-Zeitfenster ist. Also diese Logik von Effizienz und Verbetrieblichung deckt sich einfach überhaupt nicht mit kindlichen Bedürfnissen und man muss auch ganz klar dazu sagen, ja, es kommt auf die Qualität von Zeit an, aber nicht nur, denn wir wissen auch, dass ja, viele wichtige Gespräche im Familienalltag ganz beiläufig entstehen, wenn es Gelegenheiten gibt oder Kinder ihre Eltern auch einfach mal auf Standby haben wollen. Also die Eltern machen irgendwas in der Küche, das Kind spielt im Wohnzimmer und es ist ganz wichtig für das Kind zu wissen, ah, die Eltern sind erreichbar oder in Rufweite und auch das ist ganz wichtig für eine gute Qualität des Familienalltags und das kommt mit Quality Time einfach dann auch nicht so zustande. Um irgendwie aber diesen Zeitstress zu bewältigen, greifen dann eben Eltern auf 2 Strategien zurück. Und zwar sparen sie ganz klar an der Zeit für die Partnerschaft. Also sie stellen sich als Paar komplett hinten an, was nicht unproblematisch ist, wenn wir wissen, dass auch Trennungsraten hoch sind und Trennungen häufig auch dadurch begründet sind, dass sich Partner auseinanderleben oder einfach die Zeit für den Austausch fehlt. Und die andere Strategie, sie verzichten auf eigene Regeneration, also eigene Hobbys, Erholung wird auch kleingefahren. Viele Mütter sparen an Schlaf und das erweist sich eben oft als Eigentor, wie wir an den zunehmenden Erschöpfungskrankheiten von Müttern und Vätern sehen. So, also das wäre meine etwas ernüchternde Bestandsaufnahme zur Situation von Familien heute. Da ist dann natürlich immer die Frage, was kann man da jetzt machen? Und ganz grundsätzlich braucht es, glaube ich, ganz viele Stellschrauben, an denen man ansetzen muss. Und wir leben ja auch in einem föderalen System. Also der Bund muss tätig werden, aber auch die Länder, die Kommunen, der Arbeitsmarkt. Es gab im Jahr 2006 den sogenannten 7. Familienbericht der Bundesregierung. Und der hat das eigentlich sehr schön klar gemacht. Der hat nämlich gesagt, Familien brauchen 3 Ressourcen. Sie brauchen Geld, sie brauchen Infrastruktur, also Betreuungsangebote, Bildungsangebote und sie brauchen Zeit. Und ich habe Ihnen jetzt einfach hier mal so eine Liste gemacht, was da mögliche Ansatzpunkte wären. Die ist nicht vollständig, weil man da wirklich noch viel, viel weitergehen könnte und darüber könnte ich auch alleine einen 3-Viertel-Stunden-Vortrag reden. Ich möchte einzelne Highlights jetzt ganz zum Schluss noch ganz kurz herausgreifen und zwar im Bereich von Geld. Gerade wenn wir an die soziale Ungleichheit von Familien denken und auch nochmal uns erinnern, dass es zu einem hohen Anteil auch die Alleinerziehenden sind, die von Armut bedroht sind, muss man eigentlich ganz klar sagen, dass wir unser politisches System dahingehend verändern müssen, dass wir wegkommen von einer reinen Besteuerung von Ehe hin zu einem Steuersystem, das die Fürsorge für Kinder und Ältere viel stärker berücksichtigt. Wir haben im Moment das Instrument des Ehegattensplittings, was eben rein an den Status der Ehe geknüpft ist und nicht daran, ob es in dieser Ehe Kinder gibt oder nicht. Und von diesem Ehegattensplitting profitieren im höheren Maße vor allem Alleinverdienerfamilien. Und sobald sie versuchen, partnerschaftlich Beruf und Familie zu vereinbaren, indem beide im gleichen Umfang arbeiten, vielleicht auch noch ähnlich verdienen, haben sie im Prinzip überhaupt keinen Splitting-Vorteil mehr. Und auch eben Alleinerziehende, die gar nicht verheiratet sind, logischerweise, sonst wären sie nicht Alleinerziehende, haben überhaupt keine steuerlichen Vorteile aus diesem Ehegattensplitting. Das ist eigentlich ein Skandal. Die Politik weiß es auch, aber es fehlt an, ich glaube, am Mut, hier was zu verändern und auch an richtig guten Alternativen. Aber zumindest für künftig geschlossene Ehen müsste es da dringend, dringend eine Reform geben. Also es wäre der eine Bereich. Dann im Bereich von Zeit gibt es ganz viele Stellschrauben. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist es zu sagen, wir geben im Elterngeld mehr Partnermonate als bisher. Also im Moment sind es 12 plus 2 Partnermonate, wobei die Väter auch mehr machen könnten. Also man kann es auch 7 plus 7 aufteilen, das passiert aber ganz selten, weil die Mütter häufig auch gerne die 12 Monate für sich haben. Und hier zu sagen, okay, wir wissen, dieses Elterngeld funktioniert, aber nur dann, wenn die Väter in der Zeit alleine zu Hause sind. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Die Väter engagieren sich tatsächlich auch im Nachhinein dann langfristig mehr, wenn sie in der Elternzeit alleine sind, weil die Partnerin wieder in den Beruf zurückgekehrt ist. Und je länger diese Phase dauert, wo die Väter alleine den Familienhaushalt schmeißen müssen, desto engagierter bleiben sie langfristig. Also wäre es eine Möglichkeit zu sagen, wir steigern die Anzahl der Partnermonate. Ist politisch gerade nicht so en vogue, weil es was kosten würde. Ein anderes Modell ist zu sagen, Teilzeit ist künftig mit einem Rückkehrrecht in Vollzeit gekoppelt. Denn wir wissen, dass sich Teilzeit gerade für Frauen häufig als Sackgasse erweist. Also man reduziert einmal seinen Vollzeitjob auf eine halbe Stelle und kommt dafür Jahrzehnte nicht mehr raus. Das ist ein Problem. Und wenn man künftig gesetzlich verankern würde, dass es befristete Teilzeitmodelle gibt für ein paar Jahre, im Vorfeld legt man sich fest, könnte das auch vielleicht auch für Väter interessant sein. Noch ein Modell, worauf ich im Bereich der Zeit eingehen möchte, ist die Idee einer Familienarbeitszeit. Das haben Sie vielleicht auch in der Zeitung gelesen. Das ist die Vision der aktuellen Bundesfamilienministerin. Die hat es in die Diskussion gebracht. Dahinter steht quasi ein Modell, bei dem man sagt, okay, Familien dürfen, wenn ihre Kinder klein sind, auf 80% reduzieren. Also in der Regel sind es 30 Wochenstunden. Und der Verlust an Einkommen, der durch die Teilzeit entsteht, den sich deswegen auch nicht jede Familie leisten kann, wird staatlich kompensiert. Also sie kriegen Geld vom Staat, sodass sie den Vollzeitverdienst haben, aber nur Teilzeit arbeiten müssen. Und das könnte tatsächlich eine sehr interessante Möglichkeit sein, für beide Eltern auch einen Anreiz zu setzen, mal ein paar Jahre kürzer zu treten beruflich. Der letzte Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist im Bereich der Infrastruktur, weil das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt und auch hier kann eigentlich nicht genug getan werden, ist der Bereich der Kindertagesbetreuung. Und zwar brauchen wir quantitativ mehr Plätze im Bereich der Kindertagesbetreuung. Noch immer haben wir eigentlich in allen Bundesländern viel mehr Bedarf, als es Plätze gibt. Und wir brauchen qualitativ bessere Angebote der Kindertagesbetreuung. Übrigens gilt es nicht nur für Kinder unter 3, sondern auch für Schulkinder. Also wir brauchen eigentlich für U3-Kinder, Kindergartenkinder und Schulkinder bessere Angebote. Qualitativ besser meint einmal pädagogisch höhere Qualität, kleinerer Fachkraft-Kindschlüssel und aber auch Betreuungsangebote, die zeitlich dem Bedarf von Eltern deutlich besser entsprechen als bisher, weil eben Arbeitszeiten zunehmend entgrenzt sind und hier oft einfach Angebote fehlen, Kinder am Wochenende oder auch mal abends stundenweise betreuen zu lassen. Dabei würde ich es gerne belassen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Familienwirklichkeiten, Situationen, Herausforderungen, Trends. Darüber sprach heute Dr. Johanna Possinger vom Deutschen Jugendinstitut in München. Und da wir jetzt den Überblick über die verschiedenen Formen des Zusammenlebens vermittelt bekommen haben, geht's morgen im Detail damit weiter. Zunächst bekommen wir erklärt, dass für die Zeugung von Nachwuchs der Geschlechtsakt gar nicht mehr nötig ist. Und in einem zweiten Vortrag erfahren wir, dass ein Kind schon jetzt 2 rechtliche Väter oder 2 Mütter haben kann. Morgen im Hörsaal. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Euer D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.